Erstes Kapitel: Schilderung der Pfarrfamilie von Wakefield, in der eine Ähnlichkeit in Betreff der Gemüter und Personen herrscht. Ich war stets der Ansicht, dass der rechtschaffene Mann, wenn er sich verheiratet und eine zahlreiche Familie auferzieht, mehr Nutzen stiftet, als wenn er unverheiratet bleibt und nur von Bevölkerung redet. Kaum war ich ein Jahr im Amte, als ich auch schon von diesem Beweggrunde bestimmt, ernstlich an meine Verheiratung zu denken begann und meine Frau wählte, gerade wie sie ihr Brautkleid nicht nach einem glänzenden Äußeren, sondern nach dauernden Eigenschaften. Um ihr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, muss ich sagen, dass sie eine gutmütige, betriebsame Frau war, und hinsichtlich der Bildung gab es auf dem Lande nur wenige Damen, die ihr gleichkamen. Sie konnte jedes englische Buch lesen, ohne viel zu buchstabieren, aber im Einpökeln, im Einmachen und in der Kochkunst wurde sie von keiner übertroffen. Sie rühmte sich auch einer trefflichen Erfindungsgabe im Haushalt, obgleich ich nicht bemerkte, dass wir bei all ihren Erfindungen reicher wurden. Doch liebten wir einander innig und unsere Zärtlichkeit nahm mit den Jahren zu. Nichts konnte uns mit der Welt oder einander entzweien. Wir hatten ein hübsches Haus in einer anmutigen Gegend gelegen und gute Nachbarn. Das Jahr verging bei geistigen und ländlichen Freuden, indem wir unsere reichen Nachbarn besuchten und die Armen unterstützten. Wir hatten keine Glückswechsel zu fürchten, keine Beschwerden zu erdulden. Alle unsere Abenteuer geschahen an unserem Kamin, und alle unsere Auswanderungen gingen nur von dem blauen Bette zu dem braunen. Da wir nahe an der Landstraße wohnten, hatten wir oft Besuche von Reisenden, die unseren Stachelbeerwein kosten wollten, dessen Trefflichkeit allgemein bekannt war, und ich versichere mit der Wahrhaftigkeit eines Geschichtsschreibers, dass ihn, soviel ich weiß, niemand jemals tadelte. Alle unsere Vettern, selbst bis zum 40. Grade, erinnerten sich ihrer Verwandtschaft, ohne den Stammbaum zu Hilfe zu nehmen, und besuchten uns häufig. Einige von ihnen erwiesen uns freilich keine große Ehre durch ihren Anspruch auf Verwandtschaft. Blinde, Lahme und Bucklige befanden sich unter ihnen, dessen ungeachtet bestand meine Frau darauf, dass sie als unser eigenes Fleisch und Blut mit uns an demselben Tische sitzen sollten. So hatten wir zwar keine reichen, aber gewöhnlich sehr glückliche Freunde um uns, denn diese Bemerkung bestätigt sich im Leben: Je ärmer der Gast, desto eher ist er stets mit seiner Aufnahme zufrieden. Und wie manche Menschen die Farben einer Tulpe oder einen Schmetterlingsflügel mit Bewunderung betrachten, so war ich von Natur ein Bewunderer fröhlicher Menschengesichter. Doch wenn sich unter unseren Verwandten eine Person von schlechtem Charakter oder ein zänkischer Gast fand, den wir gerne los sein wollten, unterließ ich es nie, ihm beim Abschied einen Oberrock oder ein paar Stiefel, zuweilen auch wohl ein Pferd von geringem Werte, zu leihen, und beständig hatte ich das Vergnügen, dass er nie wiederkam und das Geliehene zurückbrachte. Auf diese Weise wurde das Haus von denen befreit, die uns nicht gefielen, doch konnte man nicht sagen, dass die Pfarrfamilie von Wakefield je einem Reisenden oder Hilfsbedürftigen die Tür gewiesen hätte. So lebten wir mehrere Jahre in sehr glücklichem Zustande. Freilich fehlte es nicht an jenen kleinen Widerwärtigkeiten, welche die Vorsehung sendet, um den Wert ihrer Gaben zu erhöhen. Mein Obstgarten ward oft von Schulknaben geplündert und die Eiercreme meiner Frau wurde von Katzen benascht oder von den Kindern. Der Gutsherr schlief zuweilen bei den erhabensten Stellen meiner Predigt ein, oder seine Gemahlin erwiderte die tiefe Verbeugung meiner Frau nur mit der Andeutung einer solchen. Doch verschmerzten wir bald den Kummer über dergleichen Vorfälle, und nach 3 oder 4 Tagen wunderten wir uns meistens, wie dergleichen uns nur habe beunruhigen können. Meine Kinder, die Sprösslinge der Mäßigung, wurden nicht weichlich erzogen und waren daher wohlgebildet und gesund. Meine Söhne rüstig und lebhaft, meine Töchter schön und blühend. Wenn ich so dastand in der Mitte des kleinen Kreises, der mir in meinem Alter eine Stütze zu werden verhieß, fiel mir beständig die bekannte Geschichte des Grafen von Abensberg ein, der bei Heinrichs des Zweiten Reise durch Deutschland, als andere Höflinge mit ihren Schätzen ankamen, seine 32 Kinder brachte und sie seinem Monarchen darbot als das kostbarste Geschenk, welches er ihm gewähren könne. Obgleich ich nur 6 hatte, so betrachtete ich sie doch als die wertvollste Gabe, die ich meinem Vaterlande dargebracht, und hielt dasselbe demnach für meinen Schuldner. Unser ältester Sohn hieß George, nach seinem Onkel, der uns 10.000 Pfund hinterließ. Unser zweites Kind, ein Mädchen, beabsichtigte ich nach ihrer Tante Gristle zu nennen, doch meine Frau, die während ihrer Schwangerschaft Romane gelesen hatte, bestand darauf, dass sie Olivia genannt werden solle. In weniger als einem Jahr hatten wir eine zweite Tochter, und nun war ich fest entschlossen, dass sie Gristle genannt werden solle, doch eine reiche Verwandte bekam den Einfall, Patenstelle zu vertreten, und so ward das Mädchen nach ihrem Wunsche Sophia genannt. So hatten wir denn 2 romanhafte Namen in der Familie, doch beteuere ich feierlichst, dass ich dabei nicht die Hand im Spiele hatte. Moses war unser nächster Sohn, und 12 Jahre später hatten wir noch 2 Söhne. Es würde vergebens sein, meinen Stolz zu leugnen, wenn ich mich von meinen Kindern umgeben sah, doch die Eitelkeit und Zufriedenheit meiner Frau übertraf noch die meinige. Wenn unsere Gäste sagten, »Auf mein Wort, Frau Primrose, Sie haben die schönsten Kinder im ganzen Lande«, so pflegte sie zu antworten, »Ja, Nachbar, sie sind, wie der Himmel sie geschaffen hat, hübsch genug, wenn sie nur gut genug sind, denn schön ist, wer schön handelt.« Und dann gebot sie den Mädchen, den Kopf hübsch aufrecht zu tragen. Um aber nichts zu verschweigen, muß ich gestehen, dass sie wirklich sehr schön waren. Das Äußere allein ist für mich ein so unbedeutender Gegenstand, dass ich es kaum würde erwähnt haben, wäre nicht in der Gegend allgemein davon die Rede gewesen. Olivia, jetzt etwa 18 Jahre alt, besaß jene glänzende Schönheit, in welcher die Maler gewöhnlich Hebe darzustellen pflegen, heiter, lebhaft und gebietend. Sophias Schönheit fiel nicht sogleich ins Auge, doch war ihre Wirkung oft umso sicherer, denn sie war sanft, bescheiden und anziehend. Die eine siegte beim ersten Anblick, die andere durch wiederholte Eindrücke. Der weibliche Charakter spricht sich meistens in den Gesichtszügen aus, wenigstens war dies bei meinen Töchtern der Fall. Olivia wünschte sich viele Verehrer, Sophia wollte nur einen einzigen fesseln. Olivia zeigte sich oft aus zu großer Gefallsucht affektiert, Sophia verbarg selbst ihre Vorzüge aus Furcht, andere damit zu kränken. Die eine ergötzte mich durch ihre Munterkeit, wenn ich heiter, die andere durch ihr tiefes Gefühl, wenn ich ernst gestimmt war. Diese Eigenheiten wurden aber von beiden nicht übertrieben, und ich habe oft gesehen, wie sie einen ganzen Tag ihre Charaktere gegeneinander vertauschten. Ein Trauerkleid vermochte eine Kokette in eine Spröde umzuwandeln, und ein neuer Bandbesatz ihrer jüngeren Schwester mehr als gewöhnliche Lebhaftigkeit zu verleihen. Mein ältester Sohn George wurde zu Oxford ausgebildet, da ich ihn für ein gelehrtes Fach bestimmte. Mein zweiter Knabe Moses, der Geschäftsmann werden sollte, erhielt zu Hause eine Art von gemischter Erziehung. Doch würde es zwecklos sein, eine Schilderung der besonderen Charaktere junger Leute zu entwerfen, die noch sehr wenig von der Welt gesehen hatten. Kurz, eine Familienähnlichkeit herrschte in allen, Oder eigentlicher gesagt, sie hatten alle nur einen Charakter, nämlich den, dass sie gleich edel, leichtgläubig, unerfahren und harmlos waren.